Wow, predigen dürfen in der Gemeinde, in der man groß geworden ist. Ich bin schon ein bisschen nervös, muss ich euch zugeben. Welches Thema? Der Holger sagt zu mir, was dir auf dem Herzen liegt. Ich habe vor ein paar Monaten ein Buch in die Hand gekriegt, das fasziniert mich total. Und zwar war der Titel von diesem Buch Vergib nicht zu schnell. Strecke zwei Hände aus, die heilen können. Vergib nicht zu schnell, dachte ich, okay, spannend. Wir wissen, dass wir vergeben sollen. Wir haben es alle schon durchexerziert, alles erlebt. Aber kennt ihr das? Trotz Gebet, trotz diesem Kopfentscheidung, ich vergebe dir, bleibt da so ein Kloß im Hals oder so ein Druck auf der Brust. Oder so ein Jahre später denkst du noch, die Person ist jetzt immer noch nicht so, dass ich der nahe kommen will. Jetzt gibt es Situationen, da ist es vielleicht auch gut, wenn man sich nicht nahe kommt und Abstand bleibt. Aber wir leben alle mit irgendjemandem, wir haben Familien, und wir wollen miteinander klarkommen. Und auch da, manchmal denkt man so, ah, na, du nervst immer noch. Gibt es denn kreative Wege? Und da bin ich schon eine Weile unterwegs, weil ich auch mit vielen Leuten zu tun habe, die auch Mühe haben mit dem Vergeben, wie man dieses Vergeben tut. Es gibt ja einen Vers in der Bibel, der ziemlich krass ist zu diesem Thema. Den erzähle ich euch auch gleich. In Matthäus 5 steht der. Aber dieses Buch geht darauf ein, dass wenn wir verletzt reagieren, wir oft passiv denken, wir müssen ein Fußabtreter sein oder wir dürfen nicht zurückschlagen, weil Jesus ja in der Bibel sagt, ne, halt die andere Wange hin, geh die Extrameile, gib auch noch deinen Mantel ab. Wie sieht denn das wirklich aus? Es gibt aber fünf kreative Wege, wie man da reagieren kann. Und es gibt auch diesen Gedanken, dass man zwei Hände hat. Wir alle haben zwei Hände. Mit der einen Hand sagst du, nee, stopp, es reicht, nicht weiter. Du schützt dich selber. Und mit der anderen Hand sagst du, ich biete wieder Beziehung an. Es kommt auf die Umstände an, versteht mich richtig, aber ich möchte wieder mit dir in Beziehung gehen. Wie kann das sein? Diese fünf Ebenen mag ich euch vorstellen, habe ich euch extra auf den Zettel gemacht. Ihr müsst auch nicht so viel hingucken im Moment, aber weil ich denke, das ist so ein Thema, da kann man sich noch länger mit auseinandersetzen. Nichts davon garantiert, dass wir immer eine kreative Lösung finden oder dass es funktioniert. Aber was das Durchlaufen dieser fünf Stadien bewirkt, ist, dass wir uns verändern in unserem Prozess des Vergebens. Ihr kennt das, so gerne würden wir dem anderen gerne sagen, was er jetzt tun muss. Können wir aber nicht. Wir können nur gucken, was können wir machen. Und das Spannende bei Jesus finde ich, dass er nicht gewaltfreie Kommunikation und gewaltfreies Handeln uns vormacht. Südafrika, weiße Männer kommen und wollen ein schwarzes Dorf von schwarzen Mitbewohnern belebtes Dorf platt machen. Die stehen mit ihren großen Maschinen davor, ist so passiert, wollen dieses selbst aufgebaute, aus Hütten kleine Dorf plattwalzen. Sie suchen einen Zeitpunkt am Tag, wo die Frauen alleine zu Hause sind, die Männer sind nicht da und die Frauen stehen vor der Frage, was tun wir? Wir haben wenig, aber auch das Wenige wollen sie uns nehmen. Wie reagieren wir? Und überlegen, die Maschinen werden schon angemacht und dann kommt eine auf die Idee, weil sie weiß, wie weiße südafrikanische Männer drauf sind. Sie zieht ihr Kleid aus, die nächste zieht ihr Kleid aus, die nächste zieht ihr Kleid aus, sie ziehen ihre Unterwäsche aus und stehen nackt vor diesen Männern. Die Männer, nix wie weg. Die Scham, nackte Frauen zu sehen, ist zu groß. Die kamen nie wieder und dieses Dorf steht angeblich heute noch dort. Sehr ungewöhnliche Geschichte, aber sehr kreative Lösung für einen Moment, in dem du nichts machen kannst. Die hätten ihre Gewehre nicht zücken wollen oder nicht zücken können. Wir wissen alle, Vergebung ist ein wichtiger Teil. Wir kommen erst wieder in so Frieden und Ruhe vor Gott, wenn wir diese Vergebung schaffen. Es ist eine tiefe Sehnsucht in uns. Und dennoch ringen wir unheimlich damit. Stellt euch vor, ihr lauft, es wird abends ein bisschen dunkler, auch in Kiel. Ihr lauft durch die Straße, es wird dunkel, ihr habt so ein komisches Gefühl im Bauch, ihr tragt zwei Taschen mit Einkäufen, ihr hört Schritte hinter euch und ihr denkt, ich hoffe, da ist jetzt nichts Schlechtes im Anmarsch. Im nächsten Moment fallen zwei Männer über euch her. Und ihr könnt euch an nichts erinnern, ihr seid ohnmächtig, er liegt an der Erde, er erwacht. Ihr merkt, die Wange ist geschwollen, ihr merkt, eure Einkäufe sind weg, euer Handy ist weg. Die haben euch sogar die Klamotten ausgezogen, ihr sitzt da in eurer Unterwäsche am Straßenrand. Was ist der erste Gedanke, der euch ins Hirn kommt? Genau, Christian macht. Herr, vergib ihnen. Ich weiß, du hast sie lieb. Nee. Ihr kennt das, oder? So dieser erste, natürlich ist ein extremes Beispiel, aber so dieser erste Moment, wenn dir einer was macht, dann kommt erstmal so ein kommt so ein Gefühl in einem hoch. Jetzt die starke Stelle. In Matthäus 5, 38 steht, ihr wisst, dass den Vorfahren auch gesagt wurde, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das klingt doch mal nach einer Ansage. Doch ich sage euch, Jesus spricht, leistet keine Gegenwehr, wenn man euch Böses antut. Wenn jemand dir eine Ohrfeige gibt, dann halte die andere Wange auch noch hin. Wenn einer dich vor Gericht bringen will, um dein Hemd zu bekommen, so lass ihm auch noch den Mantel. Und wenn einer von dir verlangt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh zwei Meilen mit ihm. Das ist echt mal eine steile Ansage, oder? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Über die Jahre hinweg habe ich immer wieder an diesem Versen gehangen und dachte, boah, fühlt sich an wie Fußabtreter sein, fühlt sich an wie ich darf nichts machen. Sagt Jesus echt, ich darf nichts machen? Ich soll einfach nur dastehen und mich nochmal schlagen lassen und noch was verschenken? Ich habe eine bisschen durchgeknallte Freundin in Amerika. Die wohnt an einem See, hat einen Steg. Auf diesem Steg hat sie sich eine wunderschöne Sitzgruppe hingestellt. Tisch und so schöne Stühle und so. Und dann ist so, der See geht so ein bisschen um die Ecke. Zwei Häuser weiter hat auch einer einen Steg. Der ist bekannt dafür, dass er nicht so nett ist als Nachbar. Eines Tages kommt sie morgens auf ihren Steg und was ist? Einer der Stühle ist weg. Setzt sie sich in ihr Bötchen und fährt am See entlang und sieht, der Stuhl, den sie gekauft hat, steht auf dem Steg da drüben. Nicht toll. Hat sie überlegt, was tun. Sie hatte die in einem besonderen Laden gekauft. Sie wusste, das ist jetzt nicht irgendwie ne, vom Hornbach oder so, der hat denselben Stuhl. Nee, sie wusste, das ist ihr Stuhl. Wisst ihr, was sie gemacht hat? Sie ist in der Nacht- und Nebelaktion, hat sie all ihre Stühle und ihren Tisch genommen und ihm alles auf den Steg gestellt. Sie hat nie was davon zurückgehört, aber sie hatte den Eindruck, sie will ihn beschämen. Sie will ihm einfach, ja, egal, ich finde die, sorry, kommt mir jetzt gerade spontan ins Hirn, die Risa, sehr lustig. In diesem Text scheint Jesus jetzt zu sagen, dass wir uns irgendwie immer noch mal einen obendrauf watschen lassen sollen, wenn wir eh schon eingekriegt haben. Hier steht, wenn einer dich vor Gericht bringen will, um dein Hemd zu bekommen, so lass ihm auch noch den Mantel. Wenn man in Lukas 6 liest, steht dort, wenn jemand dir eine Ohrfeige gibt, dann halte die andere Wange hin. Wenn dir einer den Mantel wegnimmt, dann weigere dich nicht, ihm auch noch das Hemd zu geben. Also das ist umgekehrt. Wenn wir uns 2. Mose 22 anschauen, da ist diese bekannte Stelle, wo es um die Schutzbestimmung der Schwachen geht, wenn einem der Mantel als Pfand abgenommen wurde. Wenn ihr den Mantel eures Schuldners als Pfand nehmt, müsst ihr ihn vor Sonnenuntergang zurückgeben. Also es wirkt darauf hin, dass es wohl darum geht, wenn einer dir den Mantel nimmt, dann sollst du ihm auch noch das Hemd geben. Also die Worte im Griechischen sind Chiton und Himation. In diesem Abschnitt in Matthäus wird eigentlich der Chiton und nicht der Himation gefordert, also die Unterwäsche, das, was du unter deinem Mantel anhast. Ich frage mich, was euch durch den Kopf geht, wenn ihr diese Bibelstelle hört oder ob ihr schon mal damit gerungen habt. Vielleicht habt ihr auch nicht damit gerungen. Psychologie und Seelsorge sagen uns beide, dass es ungesund ist, Misshandlungen passiv zu ertragen. Auch unser natürliches Gefühl denkt, schwierig. Das schlägt jetzt vor, dass mit unserem Verständnis von dieser Bibelstelle vielleicht was nicht stimmt. Der Walter Wink hat ein Buch geschrieben und er sagt in diesem Buch, dass die Worte Jesu wahrscheinlich das Gegenteil von dem bedeuten, was wir normalerweise denken an dieser Bibelstelle. In Matthäus 5 lädt Jesus uns zu einer Vergebung ein, die keineswegs passiv und selbstzerstörerisch ist, sondern dem Bösen aktiv widersteht, unsere Würde bewahrt und die Person, die uns verletzt hat, auffordert, sich an ihre eigene Würde zu erinnern. Das ist mal eine interessante Ansage. Gucken wir uns mal an. In Vers 39, Matthäus 5, steht: Wenn dich aber jemand auf die rechte Wange schlägt, so halte ihm auch die andere hin. Jetzt brauche ich mal jemanden, der das mit mir macht hier. Klaus, bist du bereit für einen aktiven? Nee, du mich, wenn schon. Komm mal, dass wir es mit dem Mikro hören können. Also Jesus sagt, wir sollen auch die linke Wange hinhalten, richtig? Interessantes Detail. Sprich, du schlägst mich auf die rechte Wange. Stellt euch mal vor, ja, ihr seid jetzt der Meister, ihr schlagt auf die rechte Wange. Ich bin Sklavenhalter, ich bin Meister, ich bin was auch immer, ich bin dir vorgesetzt, ich durfte dich schlagen damals. Jetzt die linke Hand sind für unreine Arbeiten. Darfst du nicht benutzen. Bleibt dir nur die rechte, genau. Und jetzt willst du mich auf meine rechte Wange schlagen? Ganz genau, kannst du nur mit dem Handrücken. Bleib nochmal einen Moment da. Nur mit dem Handrücken. Handrücken haben die Römer, die Juden geschlagen. Mit dem Handrücken haben die Eltern die Kinder geschlagen. Mit dem Handrücken haben die Ehemänner die Ehefrauen geschlagen damals. Und es war eine ganz klare Ansage. Du bist unter mir. Ich bin dir vorgestellt. Jetzt sagt Jesus, jetzt halt mal die linke Wange hin. Wie kannst du mich denn jetzt schlagen, wenn ich jetzt in dieser Position dir die linke Wange hinhalte?
Dann so, ne?
Ja, ich halte sie dir hin.
Aha.
Schwierig. Ja, wie kannst du mich jetzt schlagen?
Wieder mit dem Handrücken?
Nee, ist schwierig. Also ist echt so der hier, ne? Hast du eine Idee? Wie kannst du mich schlagen?
Also das hätte ich geschafft. Nein, ich weiß nicht, worauf du hinaus möchtest. Also...
So da, das geht, ist schwer, so ja, aber wenn ich so stehe, ist schwer so ja, und ist schwer so. Eigentlich kannst du nur so. Dankeschön. Probiert mal selber. Ist ganz schwer, wenn dir einer gegenübersteht und er dreht den Kopf dir so hin, die linke Wange, dann hau ihn mal so, wenn er dir gegenüber ist oder so. Geht gar nicht. Eigentlich kannst du ihm nur eine boxen, wenn du ihm eine hauen willst. Aber sobald du boxst, in der damaligen Zeit, heute vielleicht auch, bist du ebenbürtig, dann wirst du nicht mehr mit dem Handrücken gehauen. Du bist ihm gegenübergestellt. Also wenn Jesus hier sagt, haltet die linke Wange auch noch hin, dann machst du echt eine Ansage. Dann ist das nicht, hau mir noch eine und alles ist egal. Dann sagst du, nee, ich komme ins Gegenüber zu dir und ich bin dir ebenbürtig. Ich bin dir nicht mehr untertan. Wenn man das mal durchdenkt, fand ich einen spannenden Gedanken. Also indem du die andere Wange hinhältst, hast du deine Würde zurückgewonnen und gezeigt, dass du dich nicht mehr demütigen lässt. Du stellst dich auf die gleiche Ebene und du forderst die Person, die dich schlägt, auf, seine wahre Würde wieder zu erlangen, indem du die Lüge, nach dem er lebt, nämlich dass ein Mensch besser ist als ein anderer, hinterfragst. Und das alles hast du gemacht, indem du gewaltlos gehandelt hast. Du hast nicht zurückgeschlagen. Im nächsten Teil des Textes heißt es, und wenn dich jemand verklagen und dir ein Hemd wegnehmen will, so gib ihm deinen Mantel her. Oder aber, wenn dir einer deinen Mantel nimmt, dann gib ihm auch noch dein Hemd her. Auch nicht eine schöne Ansage. Der Kontext ist ein hochgradig ausbeuterisches Wirtschaftssystem. Wohlhabende Grundbesitzer, hohe Kreditzinsen, arme Menschen wurden gezwungen, dass sie nichts mehr hatten außer ihrem Mantel. Wenn ich nur noch einen Mantel habe, dann habe ich echt nicht mehr viel. Und um ihren Verpflichtungen nachzukommen, haben sie ihr Land verloren und oft dann eben auch noch ihren letzten Schutz. Diejenigen, die bereits alles verloren hatten, denen blieb als Kreditsicherheit nur noch ihr Himation, was hier mit Mantel übersetzt wird, aber das eigentlich die Unterwäsche ist. Ich denke oft, diese Bilder, wie Jesus am Kreuz hängt, da hat er ja oft noch so einen Lendenschutz an. Es gab ein Untergewand, mit dem man auch in der Öffentlichkeit rumlaufen durfte. Das war jetzt nicht peinlich oder so, das konnte man nur so machen, ohne Mantel. Aber wenn ich das Ding ausgezogen habe, war ich nackt. Jetzt sagt Jesus, gebt ihm auch noch das letzte Hemd, was ihr auf den Rippen habt, gebt der Person, die den Mantel von euch fordert. Was sagt er denn jetzt hier eigentlich? Will er, dass wir nackt vor dem stehen, der uns eh schon verfolgt? Stellt euch vor, ein armer Mann steht im Gerichtssaal, wird verurteilt, du kannst deine Schulden nicht zahlen, du musst deinen Mantel abgeben. Okay? Jetzt sagt Jesus, gib auch deinen Chiton her. Wird mit Mantel übersetzt, ist aber Untergewand. Was passiert? Ich stehe nackt da. Stellt euch vor, jemand will was von euch und ihr zieht euch wie in der Geschichte dieser Frauen. Ihr zieht euch nackt aus, ihr steht nackt vor dieser Person. Und damals war es so, heute ist es so, selbst nackt zu sein ist eine Sache, eine andere Person nackt zu sehen ist sehr schambehaftet. Wir wollen nicht andere Leute nackt sehen. Außer wir gehen an den FKK-Strand, aber eigentlich sind wir da sehr schambehaftet. Der Walter Wink sagt in diesem Buch, der Gläubiger, der ihm den Mantel abnimmt, entpuppt sich nicht als legitimer Geldverleiher, sondern als Beteiligter an der Herabsetzung einer ganzen Gesellschaftsschicht zur Landlosigkeit. Die haben den Leuten alles abgenommen. Und er ist Teil von Elend und Erniedrigung. Also diese Entlarvung ist also nicht nur eine Strafe, sie bietet dem Gläubiger die Chance, vielleicht zum ersten Mal in seinem Leben zu erkennen, was seine Praktiken verursachen und Buße zu tun. Also in dem Moment, wo ich jetzt auch noch meine Unterwäsche ausziehe und nackt vor der Person stehe, schnallt die vielleicht das erste Mal, ich mache hier was, was nicht in Ordnung ist. Und was macht die Person, die das tut, die ihr Hemd abgibt? Du hast deine Würde wiedererlangt, indem du dir die Macht zurückerobert hast, selbst zu entscheiden, was du tun willst, und zwar ohne Gewalt. Und außerdem habt ihr eurem Unterdrücker die Möglichkeit gegeben zur Umkehr. Der Bibeltext geht weiter. Wange hinhalten, Mantel abgeben, Unterhemd abgeben. Wenn dich jemand zwingt, eine Meile zu gehen, dann geh auch die zweite. Im Englischen sagt man das gerne, I went the extra mile. Ich habe extra Arbeit gemacht, ich habe noch was extra gemacht. In Palästina zur Zeit Jesu konnten römische Soldaten jederzeit sich einen Juden schnappen und sagen, hier, trag mal mein Zeug. Und das war oft schweres Zeug, das waren Lasten, das waren Rucksäcke, und das mussten die machen. Da gab es kein, ich will nicht, ich habe keine Zeit, ich habe keine Lust, egal, komm, dann musste das getragen werden. Die waren aber auch nicht doof, die Römer. Um Unruhe zu vermeiden, haben sie ein Gesetz erlassen zur Begrenzung. Also sprich eine Meile konnten sie sich jemand schnappen, der ihr Zeug getragen hat. Eine Meile, woran weiß ich jetzt, dass ich eine Meile laufe? Damals gab es Grenzsteine. Auf diesen Wegen zwischen den Städten waren immer nach einer Meile waren Grenzsteine gesetzt und viele Menschen bewegten sich vorwärts und rückwärts auf diesen Straßen. Also das stell dir vor, du bist ein palästinensischer Einheimischer und ein römischer Soldat packt dich am Schlawittchen und sagt, hier, mein Zeug, du trägst es. Du nimmst das Gepäck auf deinen Rücken und du weißt, wie lang eine Meile ist, weil auf der Straße diese Meilensteine sind. Aber nach einer Meile, was machst du? Du läufst fröhlich weiter, pfeifst noch ein Lied dabei und denkst, ta, ich lauf mal weiter. In dem Moment tust du der Person, die dich unterdrückt, du bringst sie in die Scham hinein, weil das darf er nicht. Der wurde sogar bestraft, wenn er Leute mehr als eine Meile hat sein Zeug tragen lassen, stand die Möglichkeit an, wenn das jemand mitbekommen hat, dass er bestraft wurde. Das irritiert den Soldaten total. Wieder mal hast du deine Würde zurückgewonnen, indem du deine Macht ausgeübt hast, deine eigene Reaktion zu wählen und dich geweigert hast, dich wie ein Opfer zu verhalten, ohne den Soldaten zu schlagen oder auf andere Weise in den Kreislauf der Gewalt einzutreten. In Vers 39 steht, leistet keine Gegenwehr, wenn man euch Böses antut. Das Wort keine Gegenwehr wird übersetzt im Griechischen mit antisthenai. Es bedeutet, sich gewaltsam zu widersetzen, sich in einem militärischen Sinne zu erheben. Also wenn dir jemand Unrecht tut, sind wir aufgefordert von Jesus, nicht in einem militärischen Sinne zurückzuschlagen, nicht den Stock rauszuholen, nicht die Hand, nicht das Gewehr. Jesus sagt uns, wir sollen nicht Auge um Auge kämpfen, nicht zurückschlagen oder Gewalt in anderer Weise erwidern. Wenn jemand versucht, uns zu missbrauchen oder zu demütigen, fordert Jesus uns stattdessen auf, einen kreativen und gewaltfreien Weg zu finden, um Widerstand zu leisten und unsere Würde wieder zu erlangen. Ich glaube, das ist ganz wichtig und wir sehen das oft nicht, wie wichtig unsere Würde ist. Selbst in Situationen der Ungerechtigkeit, die wir nicht vollständig ändern können, können wir zumindest die Macht behalten und unsere Reaktion wählen, wenn uns Unrecht getan wird und nicht nur passive Opfer sein. Gandhi hat mal gesagt, das erste Prinzip des gewaltfreien Handelns ist das der Nicht-Zusammenarbeit mit allem, was erniedrigend ist. Das erste Prinzip des gewaltfreien Handelns ist das der Nicht-Zusammenarbeit mit allem, was erniedrigend ist. Ich bin ja schon ein bisschen rumgekommen jetzt in den OM-Tagen und immer wieder bin ich fasziniert, in wie vielen Ländern wir uns gegeneinander aufheben als Menschen. Wir sind besser in unserer Geschichte. Wir sind besser als die. Die müssen umgebracht werden, die müssen vertrieben werden. Und oft habe ich mit dieser Scham gelebt, dass wir als Deutsche ganz schlecht, ganz furchtbar, ist auch furchtbar, was passiert ist, überhaupt keine Frage. Aber so eine Scham, als unsere Kinder beim Weltmeisterschaft der Fußballliga wollten die Fahnen an unsere Autos hängen. Kennt ihr diese kleinen Fahnen, die man an die Türen klemmen konnte? Und ich dachte noch, ich bin 50 geworden gerade. Nee, wir können doch keine Fahne hissen, das geht doch nicht. Wir dürfen doch nicht stolz sein aufs Deutschsein. Und dann hat mein Mann gesagt, geht eh nicht, weil wir können keine deutsche Fahne am Auto haben. Wenn, haben wir eine deutsche und eine englische. Und das hatten wir dann auch. Anderes Thema. Aber egal, wo ihr hinreist in dieser Welt, in jedem Land, überall ist dieselbe Geschichte wie in Deutschland. Ihr müsst nur ein bisschen zurückgehen. Einer denkt, er ist besser als der andere. Weiß ist besser als schwarz. Asiaten. Überall gibt es das. Vergebung bedeutet, dass wir auch Rache und Vergeltung verzichten. Aber sie bedeutet nicht, dass wir passiv uns mit diesem Missbrauch abfinden. Walter Wink nennt das Jesu dritten Weg der Gewalt, des gewaltfreien Engagements, diese drei Sachen, die in dem Bibeltext benannt werden. Was hat das jetzt alles mit Vergebung zu tun? Ich wollte euch über Vergebung was sagen. Vielleicht habt ihr von Dr. Elisabeth Kübler-Ross gehört. Die hat Sterbeforschung betrieben, in den 80er, 90er Jahren hat Bücher geschrieben. Und die hat festgestellt, dass sterbende Patienten typischerweise 5 Phasen der Trauer durchlaufen. Die 5 habe ich euch auf einen Zettel gemacht. Und die sind Verleugnung, Wut, Verhandeln, Depression und Akzeptanz. Verleugnung, du bekommst eine Zuspruch vom Arzt, du hast noch 3 Monate zu leben. Dann denkst du, nee, das kann nicht sein, das wird nicht sein, ich kann es nicht glauben. Dann kommt langsam die Wut. Der Arzt ist schuld. Dann fängst du an zu verhandeln. Gott, ich höre auf zu rauchen, wenn du mich gesund machst. Und dann kommt oft die Depression, warum habe ich mich nicht früher untersuchen lassen? Und ganz zum Schluss kommt dann die Akzeptanz. Ich werde wirklich sterben und ich kann es akzeptieren. Das sind diese 5 Stadien, die sie mit ganz viel Forschung, mit Tausenden von Menschen, jeder ging durch diesen Kreislauf, diese 5 Stadien. Das ist ganz ähnlich, wenn wir verzeihen. Das sind ähnliche Stadien. Beim Verzeihen einer Verletzung durchlaufen wir dieselben 5 Phasen, da jede Verletzung ein Verlust ist, der wie ein kleiner Tod ist. Daher die Idee, diese selben 5 Phasen von Kübler-Ross auf den Prozess der Verarbeitung einer Verletzung anzuwenden. Das, was ich echt wichtig finde an der Stelle, ist, die Frau Dr. Kübler-Ross hat gesagt, dass Sterbende automatisch diese 5 Stadien des Sterbens durchlaufen, aber nur dann, wenn sie eine Bezugsperson haben, mit der sie ihre Gefühle teilen können. Wenn sie alleine in der Ecke sitzen und keinen haben, mit dem sie reden können, passiert das nicht. Wenn ich aber jemanden in meinem Leben habe, mit dem ich teilen kann, dann gehe ich durch diese 5 Stadien. Und das stimmt auch fürs Vergeben. Wir brauchen jemanden, der uns gegenüber ist, der Spiegel ist, mit dem wir diese Sachen teilen können. Alleine kriegen wir das nicht auf die Reihe. Denkt an eine körperliche Wunde. Ich habe letzte Woche im Garten gearbeitet. Ich hatte hier ziemlich einen Ratsch. Jeder von uns hat sich mal verletzt, hatte mal einen Kratzer irgendwo. Wir haben einen Kratzer, was passiert? Das Blut läuft im schlimmsten Fall. dann bildet sich irgendwann der Schorf und nach ein paar Tagen fällt der Schorf ab und im besten Falle siehst du nichts mehr. Es ist alles weg. Es ist ein natürliches Stadium, was wir alle an unserem Körper schon erlebt haben, der Heilung. Und diese Stadien kann man auch in der Vergebung erleben. Was haben diese fünf Stadien also jetzt mit dem dritten Weg Jesu zu tun, mit diesem Bibeltext, mit diesen drei Gedanken? In diesem Buch redet er von drei kreativen Möglichkeiten von Jesus. Kriegt ihr die drei zusammen aus dem Bibelvers? Mantel, Wange, extra Meile. Super, ihr seid noch da, cool. Er weist darauf hin, dass es einfach sehr kreative Möglichkeiten sind, damit umzugehen. Jesus bringt uns, lädt uns ein in gewaltfreies Engagement. Und das ist eine sehr kreative Art des Vergebens. Die meisten von uns wissen, dass Vergebung bedeutet, nicht zurückzuschlagen, oder? Also ich meine, die meisten von uns, wenn uns einer schubst oder sonst was, dann hauen wir uns nicht gleich, drehen wir uns nicht um und hauen dem einen an Aldi an der Kasse, wenn der uns aus Versehen angerempelt hat. Aber nur wenige von uns haben gelernt, dass es im Idealfall auch bedeutet, sich gewaltlos gegen Missbrauch zu wehren. Anstatt Jesu dritten Weg des gewaltfreien Engagements zu finden, bleiben die meisten Menschen entweder im Stadium der Wut oder der Depression stecken. Da geht es wieder um diese Hände. Wenn wir Gewalt mit gleicher Münze erwidern, Auge um Auge, oder wenn wir uns rächen, bleiben wir im zweiten Stadium der Wut stecken. Wenn wir an das Bild der zwei Hände denken, benutzen wir zu sehr die erste Hand. Bleib weg von mir, du darfst nicht, mir nicht nehmen, was dir nicht zusteht. Aber wir vergessen, die zweite Hand zu benutzen, die sich auch dem anderen wieder entgegenstreckt. Wenn wir passiv zulassen, dass wir immer wieder auf die rechte Wange geschlagen werden, werden wir sauer. Dann werden wir ärgerlich, es kommt in uns hoch. Wenn wir uns passiv immer wieder auf die rechte Wange schlagen lassen, unserer Hilflosigkeit nachgeben, wenn unser Chef uns den Rücken zudreht oder in einer Schamattacke verharren, bleiben wir in der vierten Stufe der Depression stecken. Was die beiden Hände betrifft, so vergessen wir, die erste Hand zu benutzen und überstrapazieren die zweite. Wie immer im Leben ist es eine Balance. Im Allgemeinen gilt, je mehr ich mich geliebt fühle, desto mehr kann ich andere lieben und ihnen vergeben. Je mehr ich mich geliebt weiß, je mehr kann ich auch vergeben. Ich kann, je mehr ich mich inmitten meiner Gefühle geliebt fühle, umso aufmerksamer auf die Dinge hören, die mich sonst festhalten würden, bis auch sie mir eine kreative Lösung offenbaren. Nicht nur die Stadien der Wut und der Depression, sondern jedes der fünf Stadien hilft uns, die ganze Geschichte zu erforschen, wie wir verletzt wurden und eine kreative Antwort auf die Situation finden, ohne Vergeltung zu üben und ohne Missbrauch passiv zu ertragen. Jesus zeigt uns einen dritten Weg, einen Weg der Vergebung, der nicht nur unsere eigene Gesundheit und die Gesundheit unserer Beziehung bewahren kann, sondern auch Heilung für viele unserer sozialen Probleme bringen kann. Ob Vergebung nun bedeutet, die andere Wange hinzuhalten, unsere Unterwäsche abzugeben, oder die extra Meile zu gehen, im besten Fall beinhalten gesunde Vergebung eine kreative Lösung. Und ich hoffe euch jetzt, dass diese fünf Stufen der Vergebung diese Kreativität auch in dir freisetzen. Ist ein Riesenthema, ich mag da gerne Workshops zu machen, die ein bisschen länger sind, das ist jetzt alles sehr kurz, darum dachte ich, ich gebe euch diese Kopie. Schaut doch nochmal auf diese fünf Phasen auf der ersten Seite ganz unten. Da geht es jetzt ums Sterben. Jetzt überlegt euch, wie wäre es denn, wenn ich eine Verletzung vergeben möchte? Verleugnung. Ich lasse mich lieben, bis ich bereit bin, mich dem Schmerz der Verletzung zu stellen. Allmählich höre ich auf, so zu tun, als sei nichts passiert und beginne mich um meine Verletzung zu kümmern, während ich erkenne, dass du ein Unterdrücker und ich ein Opfer bin. Ist auf der zweiten Seite. Anzeichen für das Entstehen einer kreativen Lösung, habe ich euch dahin gemacht. Nehmt euch mal 3-4 Minuten daheim noch und setzt euch damit hin. Wie kann es aussehen, wenn ich wirklich mal zugebe, ich bin verletzt? Wenn ich wirklich mal zugebe, ich bin sauer? Wenn ich mal überlege, was brauche ich denn? Ich fange an zu verhandeln. Ich entdecke, was ich brauche um aufzuhören, ein Unterdrücker zu sein, was ich brauche, um nicht länger ein Opfer zu sein. Die Depression gehört auch dazu, kennen wir alle. Ich möchte mich ändern, damit ich kein hilfloses Opfer mehr bin. Wenn meine Schuld- und Schamgefühle heilen, fühle ich mich allmählich weniger wie ein hilfloses Opfer und mehr wie im Grunde ein guter, aber fehlbarer Wunderträger, der Respekt verdient. Und die Akzeptanz, ob ich nun eine kreative Lösung finde oder nicht und ob sie funktioniert oder nicht, ich werde dich nicht mehr nur als Unterdrücker und mich nicht mehr nur als Opfer betrachten. Da liegt ganz viel Potenzial drin, in diesen Stadien und die mal bewusst anzuschauen. Ich lese euch diesen Bibeltext nochmal vor und schließe damit. Ihr wisst, dass den Vorfahren auch gesagt wurde, Jesus spricht, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Doch ich sage euch, leistet keine Gegenwehr, wenn man euch Böses antut. Wenn jemand dir eine Ohrfeige gibt, dann halte ihm auch die andere Wange noch hin. Wenn einer dich vor Gericht bringen will, um dein Hemd zu bekommen, so lass ihm auch noch den Mantel. Und wenn einer von dir verlangt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh 2 Meilen mit ihm. Ich möchte noch beten. Vater, ich danke dir, dass wir uns einen Moment Zeit nehmen konnten, über diesen sehr herausfordernden Text zu denken, den du uns da zusprichst. Danke, Vater, dass du ein sehr kreativer Gott bist, der uns nicht als Fußabtreter sieht, der nicht will, dass wir reinschlagen und auf unser Recht pochen, sondern der auf sehr kreative Weise möchte, dass wir unsere Würde zurückerlangen und dass wir ja nicht uns schlagen lassen, sondern dass wir auf unseren 2 Beinen in Würde vor dir stehen, in Würde für denen stehen, die uns wehtun wollen und sie damit herausfordern. Das ist super schwer und jeder von uns weiß das. Herr, und du weißt, wie es uns geht, du weißt jeden, der hier sitzt, was für Themen wir haben, was für Menschen, was für Situationen uns in den Kopf kommen, wo wir Vergebung schwer finden, weil Vergebung ist schwer. Und Herr, wir wissen, dass Vergebung letztlich nur mit dir und durch dich und deine Hilfe geschehen kann. Und ich bete, dass du uns die Gnade dazu schenkst, kreative Wege zu finden, immer wieder aufeinander zuzugehen, wie wir es auch gesungen haben vorhin. Da klingt das so leicht und doch ist es so sauschwer. Wir brauchen dich, Vater, und wir beten dich an und bitten dich, dass du uns hilfst, in unseren Situationen vergeben zu können, weil du uns zuerst vergeben hast. Und uns gleichzeitig zu schützen und unsere Würde wieder zu erlangen in der Art und Weise, wie wir reagieren. In Jesu Namen. Amen.